This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Episode Nummer 5. Ich bin froh, dass wir diesen Glam-Metal-Wahnsinn endlich mal überwunden haben, oder?
Ja, und jetzt geht's auch wirklich in eine komplett andere Richtung. Wir sind ja letztes Mal schon in den 90ern angekommen, aber jetzt sind wir so gefühlt so richtig in den 90ern angekommen. Denn in der April-Ausgabe von 1992 ist das 90er-Jahre-Album schlechthin abgebildet.
Nevermind von Nirvana, passenderweise auch mit dem ikonischen Cover-Album auf dem Titel und ich muss sagen, mit der supergeilen Zeile darunter, Achtung Baby, natürlich Bezug auf U2. Das Album ist, glaube ich, ein halbes Jahr vorher rausgekommen. Ich weiß den Zeitraum nicht hundertprozentig, aber es spielt auf jeden Fall so Anfang der 90er Jahre auch mit rein. Deswegen ist das natürlich ein absolut genialer Bezug.
Und man muss sagen, es ist das erste Mal und das einzige Mal, dass ein Schniepel auf dem Cover vom Metal Hammer abgebildet worden ist. Natürlich sehr mutig vom damaligen Chefredakteur Peter Burz, mit dem im Anschluss an unseren Part wie gewohnt ein Interview stattfindet, geführt von unserem lieben Kollegen Matthias Weckmann. Es ist ja schon immer spektakulär, wie viel in diesen alten Metal Hammer Ausgaben drin ist. Auch hier wieder unfassbar viele Stories. Und auch sehr unterschiedliches Zeug.
Es war gar nicht so einfach, sich da jetzt auf ein paar Storys zu fokussieren. Gerade der Grunge-Teil ist ja auch abseits von Nirvana irrsinnig hoch. Also mit Pearl Jam und Soundgarden, die jeweils ihre Alben 10 und Bad Motorfinger rausgebracht haben. Also ist ja quasi die Grunge-Ausgabe schlechthin, glaube ich, im Metal Hammer-Archiv, oder?
Ich schätze mal, also grungiger geht's eigentlich kaum. Vielleicht in späteren 90er-Ausgaben noch ein bisschen mehr. Es gibt drumherum natürlich noch ein paar andere Sachen, die auch in den 90ern noch oder auch beliebt waren. Also der unaustauschbare Ozzy Osbourne hat natürlich auch wieder einen Beitrag, der im Jahr zuvor No More Tears aufgenommen hat. Auch ein wahnsinnig großes, wahnsinnig wichtiges Album, was für Ozzy quasi der Übergang in die 90er war. Bisschen mehr den an das Zeitgeschehen angepassten Sound. Aber es gibt auch eine Story zu Europe und Pink Cream 69, die zusammen in Skandinavien auf Tour sind. Pantera, die mit ihrem absoluten Wahnsinnswerk Vulgar Display of Power am Start sind. Und Corrosion of Conformity, die so ein bisschen stonerigen Alternative-Sound haben. Und aber auch so lustigerweise noch eine ganz große Story über Walter Trout und seine Band ist auch drin, der bei den Bluesbreakers gespielt hat und nicht so richtig metallisch unterwegs ist.
Auffällig fand ich jetzt vor allen Dingen, wenn du nur das Cover betrachtest, dass es trotz der vielen alten Helden, die ja doch noch in dem Heft vorkommen, du einen sehr starken Fokus auf modernere Themen hast, also Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Pantera natürlich. Also es wird schon deutlich moderner jetzt so in den 90ern, wo wir in den letzten Ausgaben immer wieder über dieselben Namen diskutiert haben. Passiert jetzt endlich mal was Neues, habe ich das, zumindest im Metal Hammer.
Naja, aber wir fangen wie gewohnt erstmal mit dem Vorgeplänkel an und auch hier gibt es wieder ein paar lustige Zitate, wie in der letzten Episode, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
Da gibt es ein passendes Zitat von Dave Grohl, passt natürlich auch zum Nirvana-Titel. Und Dave Grohl sagt, das Schulsystem in Amerika verwandelt die Kids in Idioten. Und zitiert, also dann steht natürlich der Name drunter, Dave Grohl, Geschädigter.
Ja, sagt viel über seine Schulzeit aus, würde ich sagen. Er hat es ja trotzdem geschafft, aber dazu natürlich ein bisschen mehr. Neben den Zitaten gibt's auch noch so ein Mini-Interview. Ich glaube, das hatten wir bei der letzten Ausgabe gar nicht drin. Da ist diesmal, das ist wie so ein vorgefertigtes, immer gleichbleibendes Interview mit denselben Fragen, aber halt dann mit anderen Interviewpartnern. Hier Lemmy am Start und man kann sich denken, es ist schon wieder ziemlich wild und witzig. Ich lese mal die Highlights vor. Die erste Frage ist, Lemmy, kennst du irgendwelche saublöden Geschichten? Seine Antwort, ja.
Die nächste Frage finde ich auch geil. Hobbys? Fragezeichen. Und seine Antwort, alte Frauen zur Straßenmitte begleiten.
Und was sollte auf deinem Grabstein stehen? Er war eine unverschämte, gottlose Schlampe. Typisch Lemmy. Oder, das ist auch geil. Dein Lieblingssandwich. Schinken, Käse, Salami und Käse, alte Socken und Käse, Käse und nochmal Käse. Und sehr schön wieder aufgegriffen in der nächsten Frage. Dein schlimmster Augenblick im Leben, als mir der Käse ausging.
Also seine Käse-Obsession war mir gar nicht so bewusst.
Ich schätze mal, die war ihm da selbst nicht so ganz bewusst. Sie hat ihn da einfach eine spontane Eingebung, dass das vielleicht witzig sein könnte, jetzt hier den Running Joke Käse reinzubringen. Die News sind leider ein bisschen langweiliger ausgefallen in der Episode, als wir es bisher gewohnt sind. Schon natürlich auch wieder das ganze Who's Who vom Rock'n'Roll-Business arbeitet an Alben. Und das wird hier festgehalten. Es sind aber ein paar News tatsächlich, die auch ganz interessant sind. Zum Beispiel Zakk Wylde's erstes Solo-Projekt neben Ozzy. Also er war natürlich damals trotzdem noch in der Ozzy Osbourne Band. Er ist ja gerade erst eingestiegen gewesen. Das war sein zweites Album mit Ozzy, No More Tears. Aber ist natürlich rückblickend ein witziges Projekt, weil das nie zustande gekommen ist. Hier wird es dann als das neue Ding angekündigt. Und zwar soll Zakks neue Band Lynyrd Skynyrd heißen.
Stark, oder?
Ja, er hat anscheinend schon damals ein Faible für so alberne Bandnamen gehabt, die am Spiel mit anderen Klassikern sind. Denn also Lynyrd Skynyrd ist ja nichts draus geworden, wie wir wissen. Dafür hat er dann einige Jahre später Zakk Sabbath gegründet, was ja namentlich so in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, eigentlich müsste man mal das komplette Archiv durchforsten und nach Themen Ausschau halten, die der Metal Hammer als das nächste große Ding prognostiziert hat, die am Ende dann auch verpufft sind.
Da ist diese Ausgabe auch tatsächlich perfekt, weil es waren super viele Sachen, wo geschrieben wird, wow, da muss man, das wird jetzt das nächste große Ding oder das wird das Album. Und dann hat sich die Band ein Jahr lang später aufgelöst oder sowas. Also das kommt hier auch ein paar Mal in der Episode vor, aber dazu natürlich dann später ein bisschen mehr. Noch eine lustige News, Spinal Tap. Man kennt sie ja aus This is Spinal Tap, die Rockumentary über eine fiktive Band, wo allerhand Quatsch passiert. Ich sage nur, Hello Cleveland, bringen ihr zweites Album raus. Was, ja, man muss schon lachen, wenn man das so sagt, dass so eine Band ihr zweites Album rausbringt. Natürlich, in der Welt der Band ist es ja schon das wahrscheinlich 13. Album oder sowas.
Und der genauso wie viel zu Drummer auch. So, also.
Ja, das kommt ja dann nämlich hier dann auch wieder mit in der gesamten News nochmal aufgegriffen. Also das Geile ist erstmal die Pressemitteilung vom Label, die Band beschreiben, als wäre es halt eine echte existierende Rockband irgendwie, dass es ihnen wichtig war, eine Band zu finden mit eigener Vergangenheit, einer festen Bindung zum Publikum und vernünftigen Zukunftsplänen. Und Spinal Tap hätte ja alle diese Voraussetzungen abgehakt. Ist halt witzig, weil es diese Band halt eigentlich nicht wirklich gibt.
Es ist witzig, weil gestern, bevor ich die Story gelesen habe, also die News gelesen habe, hatte ich so unabhängig davon diese Szene im Kopf aus dem Film mit diesem Mini-Stonehenge, wo sie dann Zwerge da rumtanzen lassen, hatte ich schon wieder richtig Bock, den Film zu gucken. Aber ich großartig. Bin auch sehr gehypt.
Ich freue mich ja schon auf den zweiten Teil,
ja, ich auch.
Der, wo jetzt gerade die Produktion zu angefangen hat. Richtig geil, also Break Like the Wind soll das Album heißen, ist auch tatsächlich rausgekommen, kann man ja jetzt schon vorab sagen. Und das Gimmick damit, also wo das Gimmick ja bei Smell the Glove, also dem ersten, ja, ich muss mal sagen, wenn ich so über die Band rede, als wäre es eine echte Band, wenn das erste Album, was auf den Markt kam, was ja mit dem schwärzesten Cover aller Zeiten rausgekommen ist, wo sich die Band selbst gefragt hat, wie schwarz kann es noch sein? Nicht viel schwärzer ist die Antwort. Diesmal soll ein Geruch mitgeliefert werden mit der neuen Platte. Und zwar soll der stinkend, aber auch leicht würzig sein. Aber für Live-Auftritte sucht die Band noch für den geeigneten Drummer, denn Leute, die den Film gesehen haben, wissen, dass die Band eine schwierige Vergangenheit mit ihrem Schlagzeug hat.
So, dann lass uns doch mal über die erste Story im Heft sprechen. Anthrax sind zusammen mit Public Enemy auf Tour. Ungewöhnliche Kombi, könnte man denken. Andererseits, sie haben ja auch zusammengearbeitet.
ja, für die sich nicht mehr ganz dran erinnern können. Im Jahr zuvor ist die gemeinsame Single rausgekommen, Bring Da Noise mit Anthrax und Public Enemy. Es ist wahrscheinlich die erste richtig erfolgreiche Crossover-Produktion in diesem großen Kosmos. Also ich meine, klar, es gab so die Beastie Boys und solche und Run DMC, die auch Rock und Rap vereint haben, so, aber dass eine Metal-Band mit einer Rap-Gruppe und dann auch noch mit so einer, ne, also ich meine, Run DMC sind ja schon sehr familienfreundlich in dem, was sie tun. Public Enemy ist, wie der Name schon sagt, halt eine sehr politische Hip-Hop-Gruppe. Also das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Es war auf jeden Fall die erste Zusammenarbeit, wo die Musiker tatsächlich aktiv zusammengearbeitet haben. Slayer sind ja Jahre zuvor zu Def Jam gegangen, haben da Rain and Blood veröffentlicht, produziert von Rick Rubin. Und auf dem Label waren ja auch Public Enemy oder sind es zu diesem Zeitpunkt Anfang der 90er immer noch. Und die hatten ja auf ihrem Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back ein Slayer-Solo gesampelt. Da war das Solo von Angel of Death drauf.
Also nach der erfolgreichen Single sind dann Anthrax und Public Enemy zumindest größtenteils in den USA auf Tour gegangen und für ein paar Konzerte auch nach Großbritannien, wo diese Story im Heft stattfindet, denn es ist wieder mal einer der allseits beliebten 90er-Jahre-Tourberichte. Und die Autoren haben zwei Konzerte mitgenommen und haben sich direkt am Anfang mit dem frisch frisierten Charlie Benante, dem Drummer von Anthrax, getroffen, der passend zur Tour mit Public Enemy sich einen sehr unmetallischen Haarschnitt hat schneiden lassen, und zwar einen Flat Top.
Das waren die Zeiten, wo sich langsam die Metal-Leute angefangen haben, die Haare abzurasieren, ne?
Ja, gerade noch am Anfang. Also die Bilder beweisen, dass wenigstens Joey Belladonna noch tolle, wunderschöne Haare hatte, aber die Zeiten ändern sich.
Aber es ist ja auch eine interessante Zeit, wo die zusammen auf Tour sind, fand ich, weil beide Bands waren da so auf ihrem kreativen Höhepunkt, beziehungsweise bei Anthrax würde ich sagen, Among the Living ist natürlich das Beste. Das danach, Simon?
Sound of White Noise von 1993 war dann natürlich aber ein anderes Album, weil man muss sagen, also Anthrax, da muss man jetzt weiter ausholen, Anthrax zu dem Zeitpunkt dieser Tour-Story hatten gerade einen riesengroßen Vertrag mit Elektra abgeschlossen. Anscheinend dachte man bei den Major-Labels noch, dass Thrash Metal noch eine Zukunft hat. Also ich glaube, es ging um 10 Millionen oder sowas, also wirklich ein richtig fettes Paket. Und kurz darauf hat sich die Band allerdings plötzlich von Joey Belladonna getrennt, als Sänger, der dann auf dem nächsten Album, also Sound of White Noise, nicht mehr im Start war. Und sie haben dafür den Sänger von Armored Saint eingeladen, mit ihnen ins Studio zu gehen.
Interessant fand ich auch, wie die Atmosphäre dieser ganzen Tour beschrieben wird, weil offenbar gab es ja die nicht unberechtigte Befürchtung, dass da durchaus Schusswaffen zum Einsatz kommen, weil Public Enemy ja in diesem Hip-Hop-Kosmos Anfang der 90er, der ja nicht ungefährlich war, der ganzen Gangkriminalität, dass es da tatsächlich legitime Befürchtung gab, da knallt es irgendwie.
In Amerika war deswegen auch immer wahnsinnig viel Polizeipräsenz bei den Auftritten. Und es kam auch ein bisschen zu mehr Ausschreitungen. Also jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Also es waren jetzt hier keine Riots oder sowas. Aber es war ein bisschen aggressivere Stimmung. Jetzt nicht untereinander, was natürlich auch befürchtet worden ist, ne? Man hat ja natürlich zwei absolut andere Musikstile und dadurch zwei total verschiedene Fankulturen, die da aufeinandertreffen. Also man hat sich natürlich auch gedacht, ey, verstehen sich die Metal-Fans und die Rap-Fans überhaupt? Die Musiker hier, die sind ja wirklich irgendwie ein Herz und eine Seele. Die sind, also die verstehen sich echt gut. Das kommt auch immer wieder rüber. Es gibt dann so eine geile Szene wie Flavor Flav, der Sänger von, der Rapper, wie sagt man denn dann da?
Rapper, sag
mal. Einer der Rapper von Public Enemy in den Proberaum, in den Green Room von Anthrax kommt und irgendwie auf dem Schlagzeug einen Drumbeat macht und dann fragt, ja, und wer rappt jetzt dazu? Und dann überraschenderweise keiner freiwillig nach vorne springt und anfängt zu rappen. Aber es ist eine gute Stimmung und deswegen meinen sie auch, ja, also wenn wir uns verstehen, verstehen sich ja dann auch eigentlich die Fans. Wir wollen ja in dieser Folge auch nicht nur Grunge und so abgefahrene Sachen wie Public Enemy und Anthrax, Bring Da Noise machen. Also gibt es noch eine kleine Tour-Story zu Europe, die gerade in ihrem Heimatland Schweden auf Tour sind bei minus 20 Grad. Und ein paar deutsche Journalisten werden eingeflogen, sich das Ganze anzugucken. Denn komischerweise haben Europe eine kleine deutsche Band im Vorprogramm, und zwar Pink Cream 69, die kennt man heutzutage schon auch so vom Namen nach, haben es nie so richtig groß rausgeschafft. Damaliger Sänger war Andy Deris, der dann später zu Halloween gegangen ist. Aber damals war Pink Cream 69 auch noch kein großer Name. Und deswegen waren alle überrascht, was machen die bei Europe auf einer internationalen Tour im Vorprogramm.
Ich fand die Einleitung eigentlich sehr sympathisch, weil im Prinzip wird gesagt, die eine Band, die man nur von Final Countdown kennt, ist unterwegs mit einer jungen, hungrigen Band, die noch gar keiner kennt.
Er ist sehr voreingenommen, der Autor, was geil ist. Also er haut echt wieder ein paar richtig gute Witze raus, irgendwie, während sich im Vorprogramm eine junge deutsche Newcomer-Band, die außerhalb ihrer Heimat wirklich kein Schwein kennt, 45 Minuten lang abrackern muss bei einer aussichtslosen Frühjahrstour. Also Europe unterstellt ja auch, dass sie leider ihren Zenit überschritten haben mit eigentlich nur einem Album, halt wegen ihrem unfassbar großen Erfolg von The Final Countdown, den sie halt natürlich nicht mehr so richtig erreichen können.
Aber das ist ja auch eins der zentralen Themen, worüber gesprochen wird. Also Joey Tempest erklärt ja, wenn sich ein Album schlechter verkauft als das vorherige, dann ist das immer schlecht für das Label oder das Label identifiziert das als schlecht dann oder wertet das als Misserfolg. Fand ich witzig, dass er das zu dem Zeitpunkt schon sagt, weil auch die Zeit hat er gezeigt, also gab ja niemals wieder annähernd was so erfolgreich war wie The Final Countdown.
Ja, also es war natürlich auch ein super Album, das Ding ist ja komplett voll mit Hits, also Cherokee, Ninja, Rock the Night, also das ist ja wirklich voll mit Bangern so, die man ja eigentlich das ist ja eigentlich ein Greatest Hits, also das Album, was sie da aktuell touren, heißt Prisoners in Paradise und ich kann mich da jetzt an keinen Song so richtig erinnern. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angehört vor der Aufnahme hier und es klingt so ein bisschen wie eine bluesigere Version von Def Leppard, aber mit Joey Tempest am Gesang. Das kann man sich anhören, das ist jetzt per se nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht bahnbrechend. Das findet auch der Autor dieser Zeilen hier. Allerdings ist er dann doch begeistert von der Show, die sie tatsächlich auf, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Bretter, aufs Parkett legen. Denn der Gig ist, wie man das in Schweden erwartet, in einer umfunktionierten Schlittschuhhalle. Also da werden eigentlich Eishockey-Turniere ausgefochten. Da haben sie einfach riesige Bretter drüber gelegt, sodass die Leute nicht ausrutschen und das Eis kaputt machen. Aber deswegen war es halt super kalt da drin. Deswegen der Soundcheck auch richtig grottig gewesen sein soll.
Also mir fehlt das irgendwie, so total absurde Live-Geschichten, wie was wir auch in der letzten Folge hatten mit in Japan sind die Leute komplett ausgerastet bei Cherry Pie und Warrant und die haben sich richtig gefreut und dann wurde halt das Konzert nach einem Song abgeblasen. Also was finde ich halt am geilsten live.
Ja, hier auch schräg. Also was auch gesagt wird, ist, dass das Publikum unfassbar jung ist. Was ja auch ein Problem war für Europe. Tatsächlich eins der Dinge, warum die dann nach Final Countdown auch nicht mehr so die Base bei den Metal-Fans hatten, ist, dass sie so vermarktet worden sind als Teenie-Band. Und hier sind viele Familien dann auf dem Konzert. Irgendwie meinte auch echt so viele so 6-Jährige, 8-Jährige, sowas, die sich halt Europe angucken. In Deutschland wurde die Final Countdown-Tournee, das muss man sich auch mal geben, von der Bravo präsentiert. Das ist natürlich dann schon ein Schlag ins Gesicht für jeden Rock- und Metal-Fan. Da überlegt man sich das zweimal, ob man dann mit so einer Band in Verbindung gebracht werden will.
Ist ja auch nicht unbedingt das zahlungskräftigste Publikum dann, ne?
Das Konzert kommt ziemlich gut weg. Auch Pink Cream 69 liefern ab vor dem schwedischen Publikum und den wenigen englischen Journalisten, die eingeflogen sind, die hier für zwei Songs reinspaziert kommen, als letztes im Fotograben und nach der Show als erste durstige Gäste auf der Meet-and-Greet-Party anzufinden sind. Ist auch wieder schön, diese Sticheleien zwischen den Musikjournalisten, dass es da so Grubenkämpfe gab. Aber
hattest du das mal, dass du für zwei Songs, also dass du es noch zum Konzert geschafft hast, so die letzten zwei Songs mitzunehmen?
Sicherlich. Ja, manchmal ist sowas ja auch geplant. Europe liefern dann auch ab und es ist natürlich überflüssig zu erwähnen, welche Hymne um 23 Uhr diese überzeugende Vorstellung einer routinierten, hardrockenden Liveband beendete. Die Moral dieser drei Seiten, Pink Cream 69 stehen am Anfang ihrer Karriere und Europe sind noch lange nicht an deren Ende angelangt. Das ist so ein Ding, wo du gesagt hast, am Anfang, ne, dass das oft ja gesagt wird, die Band steht am Anfang und sowas, das ist das nächste große Ding. Ja, war hier leider auch absoluter Quatsch, weil Europe haben sich noch im selben Jahr aufgelöst. Und dann war bis Anfang der 2000er, glaube ich, Schluss bei denen. Und bei Pink Cream 69 ging es auch, also Andy Deris, ich weiß nicht genau, wann er, ich glaube auch nur wenige Jahre später ist er dann bei Halloween eingestiegen.
Ja, es kann auf jeden Fall nicht so ein großer Abstand dazwischen liegen. So, kommen wir nochmal zur Titelgeschichte, oder?
Never mind the bollocks, here's Nirvana heißt die. Ein, ja, sehr unkreativer Titel für eine Musikstory, auch mit dem Entführungsbrief, Lettern, wie bei dem Sex Pistols Album, auf das er natürlich angespielt wird. Warum das jetzt, es wird auch im Text jetzt nicht aufgegriffen, ich glaube, es kommt keine Sex Pistols Andeutung oder Vergleich im Text vor.
Glaube ich auch nicht. Meine Vermutung wäre jetzt zu sagen, dass Nirvana einen ähnlichen Impact auf den Grunge hatten wie die Sex Pistols mit dem Punk, aber das ist jetzt ins Blaue hineingeraten.
Ja, das ist eine legitime Vermutung, muss ich sagen. Der Grund für die Story ist nicht der neue Release von Nevermind, was ja das im Jahr zuvor veröffentlicht worden ist, sondern wurden Nirvana als beste Band im Leserpoll gewählt.
Finde ich auch überraschend, wo man doch immer hört, Grunge hat den Metal kaputt gemacht und überhaupt, und wir schneiden uns die Haare ab und machen depressive Musik. War, oder nehme ich immer so wahr aus Erzählungen, dass das immer sehr argwöhnisch beäugt worden ist, diese Musik, dass das im Metal Hammer so gut ankommt, hätte ich nicht erwartet.
Ja, die wussten nicht, was sie tun, was sie damit anrichten, diese Band so groß zu machen. Also Nirvana haben den Reader's Poll gewonnen und deshalb haben sie sich hier eine Titelstory verdient natürlich, und es wird nochmal über den überraschenden Erfolg der Band zusammen mit Bassist Chris Novoselic geredet. Ich glaube, der ist das Mitglied von Nirvana, von dem man eigentlich heutzutage so am wenigsten hört oder beziehungsweise über das am wenigsten geredet wird.
Ich weiß auch gar nicht, was der aktuell macht, muss ich sagen. Der ist, glaube ich, danach irgendwann in der Versenkung verschwunden, beziehungsweise hat immer noch ein bisschen was gemacht. Aber es hatte natürlich nie wieder die Erfolge, zum Beispiel die Dave Grohl dann später mit den Foo Fighters hatte.
Also tatsächlich nach Nirvana hat er nicht mehr viel gemacht. Er war dann schon mit verschiedenen Projekten, die man alle nicht wirklich kennt, am Start. Hat dann auch irgendwie, ich glaube, er hat auch bei einem Foo Fighters Song mal Akkordeon gespielt und solche Sachen. Und bei eher so, ich sag mal, künstlerisch wertvollen musikalischen Projekten sich irgendwie integriert und spielt vereinzelt irgendwie als Gastmusiker mit anderen Bands und ist eher, ja, hat sich so ein bisschen aus dem Rampenlicht zurückgezogen.
Ja, wenn du mal, also du hast natürlich schon recht, ne? Also über Kurt Cobain wird immer geredet, immer noch, weil er ist, glaube ich, so die alles überstrahlende Galionsfigur, die dieses Genre hat. Und Dave Grohl ist natürlich auch danach mit den Foo Fighters ein super erfolgreicher Musiker gewesen.
Trotz allem wird hier das Interview mit ihm geführt und er hat auch ein paar ganz interessante Sachen zu sagen.
Zum Beispiel, dass er gleich zu Beginn des Interviews aus Versehen auf seine Katze tritt.
Ja, das wird hier auch schön ausgeschmückt, wie er schreit und nicht die Katze tatsächlich.
Das finde ich schon krass, wie viel Platz das in diesem Interview einnimmt, ne? Fand ich aber unterhaltsam.
Worum es natürlich auch geht bei dem Artikel, ist tatsächlich der kuriose Erfolg bei Metal-Fans. Also dem Autor ist natürlich schon auch hier wieder bewusst, dass es irgendwie seltsam ist, so eine Alternative, eher dem Alternative zuzuordnende Band, die beste Band im Metal Hammer wird. Und darüber freut sich Chris ziemlich. Also er freut sich drauf, dass mehr Metal-Fans jetzt tatsächlich dann auch offener werden und mehr Musik hören von Bands, die links und rechts vom Mainstream-Metal, wie er es nennt, unterwegs sind.
Was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Nirvana so ein bisschen als Chaotentruppe verschrien worden waren, weil sie ihre Instrumente gerne mal zertrümmert haben oder weil man ihnen irgendwelche Storys angedichtet hat und die ein bisschen ausgeschmückt hat. Also Chris erzählt ja auch ganz munter und wird zitiert mit den Worten: Vor ein paar Wochen habe ich irgendwo gelesen, dass wir angeblich unseren Tourbus abgefackelt hätten. Aber wir hatten nur die Gardinen in Brand gesteckt und sofort wieder gelöscht. Nichts Besonderes also.
Ja, es ist tatsächlich nichts Besonderes. Keine Ahnung, warum sie es gemacht haben. Das wäre jetzt mal eine interessante Nachfrage gewesen. Warum habt ihr das überhaupt gemacht? Also ist ja noch viel sinnvoller, die anzuzünden, direkt wieder auszumachen. Also verstehe ich nicht so.
Da muss ich direkt an die Szene aus The Dirt denken, wo Mick Mars in seinem Hotelzimmer liegt und Tommy und Nicky brechen da bei ihm ein und zünden diese Rakete in seinem Zimmer und zünden damit die Gardinen an.
Ja, aber es ist ja schon auch ein Aspekt gewesen, für den Nirvana so ein bisschen berühmt gewesen sind. Dieses Instrumente zertrümmern und sowas ist ja auch was, für was sie ja irgendwie auch so ein bisschen gefeiert worden sind und was halt in der Presse halt echt breit getreten worden ist. Oder auch diese Chaos-Auftritte dann irgendwie zum Beispiel bei, ich glaube, das war Top of the Pops, wo sie sich dann gegen das, ich persönlich finde sowas immer so ein bisschen albern. Also ich meine, das ist eine der prestigeträchtigsten Musiksendungen der Welt, nicht nur Großbritanniens, sondern ich meine, das ist das Ding. Wenn du in den Top of the Pops auftrittst oder tratst, gibt es ja leider jetzt nicht mehr, dann hast du es eigentlich geschafft, weil dann hast du eine Top-10-Single in Großbritannien und was damals ja noch ein recht wichtiger Musikmarkt war. Und jeder weiß, es ist Playback. Das ist das Ding. Es ist Playback, es ist eine TV-Show, es ist einfach viel einfacher für so eine Show, das Playback aufzunehmen. Und Nirvana hat sich ja, glaube ich, dann geweigert oder fanden das halt irgendwie doof und haben dann überhaupt nicht ihre Instrumente bedient und waren dann irgendwie schlecht gelaunt und auch nicht lustig. Also es gibt ja auch zum Beispiel diesen legendären Iron Maiden-Auftritt von Top of the Pops, wo sie rumrennen und ihre Musikinstrumente tauschen und so ein Zeug und halt irgendwie einen Joke draus machen aus der ganzen Playback-Nummer, aber das Ganze halt mit Humor nehmen. Und Nirvana waren da mehr so ein bisschen, dass sie es doof finden und haben sich nicht drüber lustig gemacht, sondern eher, ich finde, echauffiert. Es war natürlich auch lustig, wenn man sich das anguckt, aber es hat nicht diesen jugendlichen Charme, Spaß, den Maiden da irgendwie hatten, während sie dagegen protestiert haben.
Wobei man ja auch sagen muss, Instrumente zertrümmern ist zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr neu. Also The Who haben das schon in den 60ern gemacht. Gibt es auch ganz interessante Interviews mit Pete Townsend, der dann sehr munter darüber erzählt, naja, das haben wir regelmäßig gemacht bei allen unseren Auftritten. Und von der Gage, die wir bekommen haben, mussten wir erst noch neue Instrumente kaufen. Also es hat ein Weilchen gedauert, bis sie dann endlich mal wirklich Kohle gesehen haben von der Musik.
Ja, sollte man dann auch überdenken, was ist wichtiger, sich was zu essen zu kaufen oder eine geile Show abzuliefern. Was ich auch super interessant in dem Artikel fand, ist die Aussage von Chris, dass er Nirvana auch schon fast so als One-Hit-Wonder sehen kann. Er sagt nicht, dass sie eins sind, dafür ist es natürlich auch ein bisschen zu früh. Aber er meint auch, dass es schon sein kann, ne? dass sie auch nur einfach eine weitere populäre Band sind und die Leute dann einfach schnell die Nase voll haben. Und jetzt, wo sie so im Anführungszeichen Mainstream angekommen sind, meint er, ja klar, das ist jetzt sicher, es ist das eine Modeerscheinung, wenn Yuppies auf einmal zu unseren Songs tanzen. Deshalb bleiben sie trotzdem Yuppies und haben immer noch dieselben Wertevorstellungen. Für sie sind wir nur eine neue verrückte Band, die diesen verrückten Song Smells Like Teen Spirit haben. Und das war's auch schon. Und ein bisschen recht hat er ja auch. Also ich meine, der Grunge-Hype war ja auch nur ein Hype. Also klar, das war Gift für den Metal, für den klassischen Metal und Hardrock. Aber ich meine, der ist jetzt, würde ich sagen, wieder größer oder hat diese Zeit besser überlebt, als der Grunge sich selbst überlebt hat.
Das auf jeden Fall, ja. Also richtige große Grunge-Bands gab es ja, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr. Es gibt natürlich noch 1000 Leute, die die alten Sachen total abfeiern. Absolut, ich lege auch gerne mal eine Nirvana-Platte auf.
Ich nicht, aber...
aber ja, es war eine kurzlebige Sache.
Voll, ja. Also du hast absolut recht, die Bands sind natürlich immer noch immens erfolgreich und Nirvana ist eine der berühmtesten Rockbands überhaupt. Aber es gibt halt wenig Bands, die dieses Grunge-Label noch weitertragen oder ja, also da gibt es keine so richtige Szene. Also Alternative Metal, klar, ist ein Ding so, aber ja, es wird dann eher als Alternative Metal, denke ich, gelabelt, als tatsächlich als Grunge.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Wie bereits gesagt, der Aufhänger für die Titelstory ist Nirvanas Abräumen des Labels Best New Band im Leserpoll. der auch hier wieder abgedruckt ist. Und da möchten wir jetzt auch nochmal kurz, ganz kurz und knapp, die Highlights vorlesen. Was ich witzig finde tatsächlich, dass als beste neue Band, also natürlich Platz 1 Nirvana, ist jetzt keine Überraschung, haben wir jetzt oft genug gesagt, Platz 4, haltet euch fest, Pink Cream 69 dastehen.
Unerwartet. Ähnlich unerwartet fand ich, dass man Slash zum besten Gitarristen kürt, aber Guns N' Roses zum meistgehassten Band.
Ja, und Sexsymbol männlich, Axl Rose auf Platz 3. Also es scheint ja sehr ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Band zu existieren.
Andererseits wird Metallica, trotz des schwarzen Albums, sage ich mal, interessant, dass das jetzt irgendwie natürlich auch in diesem Poll mitschwingt, das schwarze Album, was ja im Prinzip für den Metal genau das gemacht hat, was was Nirvana für den Grunge mit Nevermind gemacht haben. Ich würde schon sagen, die haben es beide mit dem jeweiligen Album geschafft, so ein ganzes Genre für die Masse zu übersetzen.
Ja, mit weitführenden Folgen. Also ich meine, das schwarze Album, das haben sich natürlich viele Thrash-Metal-Bands angehört und gedacht, okay, die machen das jetzt und die haben so und so viele Platinplatten dafür gekriegt. Vielleicht machen wir auch ein bisschen ruhiger und nicht nur komplettes Geknüppel. Aber ich finde, es ist trotzdem noch eine andere Nummer wie jetzt Nirvana, die mit einem anderen Genre, ein komplettes Genre pulverisieren.
Aber es wird ja trotz der Tatsache, dass es eine nicht unerhebliche Masse an Leuten gibt, die ja Metallica für das schwarze Album des Todes hassen, sehr abgekultete Metalhammer noch. Also Album auf 1 mit dem schwarzen Album.
Ich meine, das ist ja auch ein super Album. Also das kam ja auch gut an und das hatte jetzt auch, also das kam ja auch bei Metal-Fans gut an, so ist es nicht. Also Metallica waren zu der Zeit ja immer noch eine riesige Metal-Band. Und die haben sich jetzt auch nicht von ihrem Frühwerk irgendwie distanziert oder sowas, sondern auf den Live-Konzerten ging es ja auch noch ganz schön los. Also da haben die ja schon noch ihre alten Klassiker und sowas gespielt. Und ich meine, die waren die größte Metal-Band damals, so mit Guns N' Roses. Also die waren irre erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Also Anfang der 90er, größer als Metallica, bist du eigentlich gar nicht geworden. So.
Wir waren ja auch zusammen auf Tour dann.
Stimmt, ja.
Aber scheiß doch mal drauf, ob das schwarze Album jetzt kommerzieller ist oder nicht. So Sad But True, Wherever I May Roam, Enter Sandman, das sind doch arschgeile Riffs.
Wahnsinn-Songs, einfach Wahnsinn-Songs. Was ich auch lustig fand, in Bezug auf Metallica fällt mir ein, also es gibt hier die Kategorie Golden Oldie, da sind dann so Sachen dabei wie Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Deep Purple, Smoke on the Water, aber auch One von Metallica, der zu dem Zeitpunkt irgendwie 3 Jahre alt ist. So. Ist das ein Oldie? Keine Ahnung. Klar, es ist jetzt kein neuer Song, aber hey, 3 Jahre. In der heutigen Rückblick, ne? 3 ja. Jahre. Also, das ist für mich in der Musikwelt irgendwie gar nichts. Aber dann haben da zu dem Zeitpunkt Bands halt irgendwie noch innerhalb von 3 Jahren haben die 3 Alben rausgebracht. Also, waren andere Zeiten.
Dann quatschen wir mal über den Prince of Darkness.
Genau. Und was reimt sich auf Tears?
Beers.
Die Story hat einen grandiosen Titel und zwar No More Beers.
Stark, ja. Allgemein, ich finde die Überschriften sehr, sehr stark in diesem Heft.
Die sind schon sehr witzig. Viele Wortspiele. Und natürlich dreht es sich dabei um Ozzys neu gefundene, oder naja, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt kam wahrscheinlich erst gefundene Nüchternheit an. Denn Ozzy ist zum ersten Mal auf Tour gegangen und hat sich geschworen, abstinent zu bleiben.
Ist natürlich beachtlich, wenn man sich mal seine bisherige Rauschmittelkarriere vor Augen führt. Da hat der Gute ja nichts anbrennen lassen oder zumindest nur sehr wenig.
Ja, aber vielleicht hat er sich gedacht, das ist jetzt die letzte Tour. Denn man muss sagen, mit No More Tears hat er zwar nicht sein letztes Album angekündigt, aber mit der dazugehörigen No More Tours seine letzte Tour und seinen Abschied von der Livebühne. Absolute Lüge gewesen natürlich, wie wir wissen. Und es sollte ja jetzt eigentlich auch vor ein paar Jahren die No More Tours 2 kommen, die glaubhafter verklickert worden ist und leider nicht mal stattgefunden hat und dadurch irgendeine Tour davor seine letzte Tour wahrscheinlich gewesen ist. Leider, würde ich sagen. Also ich hätte gern nochmal die No More Tours 2 mehr reingezogen.
Vor allen Dingen war ja auch geplant mit Judas Priest unterwegs
dann. Stimmt, ja, Priest als
da musst du auch wirklich Ozzy Osbourne sein, damit Priest für dich den Support macht.
Ozzy, ja, mit beißendem, trockenem britischen Humor und nüchtern. Was aber anscheinend seiner Aussprache trotzdem nicht hilft, denn wie der Autor meint. Howard Johnson heißt der Autor übrigens, auch für den britischen Metal Hammer-tätiger Autor. Es ist schwer teilweise zu verstehen, was Ozzy da am Telefon erzählt.
Aber es wird auch angemerkt, scharfer Verstand, trotz allem.
Ja, wobei er auch anscheinend noch im falschen Jahrhundert lebt. Oder Jahrzehnt eher. Denn also es geht dann auch um die Shows, die er spielt. Und es ist alles ein bisschen, es herrscht eine gewisse Rezession zu der Zeit. Werden die Konzerthallen ein bisschen kleiner, so damit die Tickets einen höheren Wert haben, sodass mehr Tickets verkauft werden. Oder beziehungsweise, dass es immer ausverkaufte Shows sind. Also spielt er in 6.000er, 8.000er Arenen. Also es sind jetzt keine Mini-Hallen so. Das ist ungefähr ein bisschen kleiner als das, was Ozzy heute in Deutschland spielen würde, würde ich sagen. Ich denke mal, da würde er jetzt wahrscheinlich in solchen 12, 13, 14, 15.000er Hallen spielen. Aber jetzt wahrscheinlich keine Stadien.
Das scheint ihm ja aber ganz gut zu gefallen, nach dem, was er erzählt. Ne? Für ihn ist ja das Stage Dive ein neues Phänomen.
Ja, das ist richtig. Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Also, er sagte, ich mag dieses neue Stage Diving Zeug. Und auch Howard Johnson denkt sich so, yo, wo warst du denn die letzten Jahre? So neu ist das ganz bestimmt nicht.
Also das finde ich, das macht ihn sehr sympathisch, wie er sich darüber freut, dass die Kids so auf die Bühne klettern und dann wieder runterspringen, obwohl sie sich irgendwie sehr angestrengt nach vorne durchgekämpft haben und dann ihren guten Platz aufgeben.
Ja, und dann sagt er, ja, dann wollen sie, kämpfen sie so dafür, auf der Bühne zu stehen, und dann wissen sie nicht mehr, was sie da oben machen sollen, ne? So dass sie wieder runterspringen. Und er findet es auch geil, halt, dass die Hallen jetzt kleiner sind, so dass er halt die Leute sehen kann und die Leute ihn sehen können. Er sagte, er vergleicht es so, jetzt denken die Leute nicht, dass ich eine Ameise bin. Und aber was ich als Vergleich noch viel besser fand, war, also man kennt ja immer diese klassischen Ozzy-Sprüche halt, go fucking crazy und let me see your hands. Er sagt halt auch, ja, jetzt kann ich let me see your hands schreien und kann die Kids sogar dabei sehen. Also außerdem spricht er an, also dass natürlich andere Bands, die ein bisschen gepokert haben und größere Arenen gespielt haben, wie Alice Cooper und Judas Priest in diesem Zusammenhang, halt mit sehr unterbesetzten Stadien zu kämpfen hatten, wo dann tatsächlich nur irgendwie die ersten vier Sitzreihen belegt waren. Und das wollte er natürlich ein bisschen vermeiden, damit das alles ein bisschen besser aussieht.
Ich finde es erstaunlich zu hören, dass Priest und Alice Cooper zusammen kein Stadion voll machen und dass es da so viele leere Plätze gibt. Das hätte ich nicht erwartet.
Ja, ist schon irre. Aber man merkt halt da schon, es geht einfach jetzt bergab. Also ich meine, 6.000 Leute für Ozzy ist jetzt zu der Zeit auch wirklich nicht besonders viel.
Die nächsten Stadion-Acts sind dann wahrscheinlich Touren gemeinsam von Nirvana und Soundgarden oder so.
Es geht also um seine letzte Tour und er meinte, er will aber auch trotzdem mit dieser Tour, dadurch, dass es auch das erste Konzert für viele junge Fans, aber auch das letzte halt für sie sein wird, ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückkommen und wieder richtig viel Sabbath spielen.
Ich fand's aber trotzdem irgendwie ein bisschen Déjà-vu-mäßig. Also, dass er sagt, ja, ich höre auf zu tun und so, das hat er dann, glaube ich, die nächsten 30 Jahre dann immer noch erzählt, bis er dann wirklich aufgehört hat zu tun. Aber das hat man ja immer wieder gehört.
Ja, ja, also ich glaube, er hat ein paar Jahre aufgehört, auf jeden Fall. Er war ein paar Jahre weg vom Fenster, was das Touren betrifft, und hat sich mehr auf die Alben konzentriert. Aber lange war es nicht. Und natürlich gab es danach auch wieder richtig schöne, große Ozzy-Tourneen.
Interessant aber, was er über Black Sabbath sagt, weil er betont ja sehr ausführlich und sehr deutlich, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass es jemals wieder zu einer Reunion kommt, und teilt auch so ein bisschen an andere Künstler und Bands aus, die das tatsächlich gemacht haben, solche Reunion-Touren. Und er sagt so, wacht auf, Leute, das geht hier nur ums Geld und das würde jeder machen, wenn du genug Geld auf den Tisch legst.
Ja, anscheinend wurde genug Geld auf den Tisch gelegt. 1996 oder wann das war, oder 98? Ich glaube 98. Ja, ja. So, dass es die Black Sabbath Reunion gab, über die wir ja letztes Mal schon ein bisschen gesprochen haben. Vielleicht ist das mal ein lustiges Thema für eine zukünftige Episode. Die Black Sabbath Reunion der späten 90er. Jetzt, wo wir ja endlich in den goldenen 90ern angelangt sind. Die Band, die in der nächsten Story vorkommt, hat sozusagen den Metal auf ein neues Level gebracht.
Stark, Simon, stark.
Denn es geht um Vulgar Display of Power von Pantera, die jetzt eigentlich richtig durchstarten, obwohl es die Band ja eigentlich auch schon seit 10 Jahren gibt.
Ja, die hatten ja eine
ungewöhnliche Vergangenheit für eine Thrash-Metal-Band eigentlich. Die haben wir mal als Glam-Metal-Band angefangen und über die ersten 5 Alben sind es, glaube ich, wird ja eigentlich so der Mantel des Schweigens gehüllt.
Was absoluter Quatsch ist. Also da muss ich dir auch echt widersprechen. Glam-Metal finde ich halt nicht. Klar, die hat eine hohe... Das ist halt, das wird im Rückblick immer so zugeschrieben, weil die jetzt halt so brutale Musik machen und solche kernigen Typen sind oder gewesen sind. Und sie halt damals irgendwie toupierte Haare hatten und sowas. Wer hatte die denn nicht, verdammt nochmal? Diese brutalsten Bands hatten solche Frisuren. Weißt du, die haben schon damals, die haben richtig guten US-Power-Metal gemacht. Also da ging es schon richtig ab. Also das waren schnelle Songs, harte Songs. Also Projects in the Jungle und das Album Power-Metal und solche Sachen. Das waren richtig geile Nummern, ey. Rock the World, das waren super Tracks und hat eigentlich jetzt nicht wirklich was mit Poison oder sowas zu tun. Ich verstehe auch nicht, warum Phil Anselmo jetzt rückblickend immer sagt, boah, das waren so grausame Alben, ich will gar nicht drüber reden, totaler Müll. Quatsch, die Dinger kann man sich von vorne bis hinten reinziehen, so, das ist super Metal.
Also grausam würde ich nicht sagen, also die Cover waren teilweise schon grausam, ja, das kann man glaube ich nicht leugnen, aber musikalisch absolut in Ordnung, aber ich bin da glaube ich wie die meisten Pantera-Fans gestrickt und sag, ab Cowboys war es natürlich nochmal ein ganz anderes Level.
Genau, also es geht um Vulgar Display of Power. Ein fantastisches Album. Mal auf und vor am Anfang, dann A New Level.
Die haben es ja auch irgendwie total darauf angelegt, mit jedem Album nochmal eine Schippe draufzulegen und nochmal härter zu werden. Und Pantera haben ja auch dieses krasse Kunststück vollbracht, ohne Airplay und sonst irgendwie durch Mainstream-Shows und so weiter durchgereicht zu werden und die Promotion da mitzunehmen, haben sie es geschafft, auf 1 zu charten mit dem Nachfolger, Far Beyond Driven. Und das ist für so eine harte Band echt schon beachtlich.
Das stimmt tatsächlich. Das war mir auch irgendwie gar nicht so bewusst, dass Pantera tatsächlich mal ein Nummer 1-Album hatten mit so einer heftigen Musik. Es spricht halt auch wieder für die 90er irgendwie, dass das halt, okay, da gab es auch echt viel komische Musik und sowas und man wusste auch wirklich nicht, was ist jetzt ein Charterfolg. Deswegen wurden, glaube ich, auch so viele seltsame Bands irgendwie teilweise gesigned bei Major-Labels, weil die Leute dachten, ey, vielleicht ist das jetzt das, was die Kids irgendwie geil finden, weißt du? Weil, also ich meine, wenn man das mal aus der Perspektive von so einem damals 60-70-jährigen Label-Boss sieht, ne, die können damit sowas überhaupt nichts dann anfangen und denken sich, okay, super brutal, war auf Platz 1, dann nehmen wir doch hier irgendeine andere Band, die auch brutal klingt. Und versuchen, die zu dem nächsten großen Ding zu machen. Das hat manchmal funktioniert, manchmal eben nicht.
Aber es wird ja auch schon im Interview gesagt, ganz am Anfang, dass Pantera so die nächste große Nummer sind im Metal-Kosmos. Ich weiß, der Metal-Hammer hat das häufig mal prognostiziert. Und in der Folge hatten wir sogar einen Fall, wo es nicht gestimmt hat. Bei Pantera hat es aber gestimmt. Und sie hatten dann bis zum letzten Album auf jeden Fall einen Lauf und sind immer härter geworden.
Und im Interview wird mit Phil Anselmo gesprochen, dem Sänger, und erzählt zum Beispiel auch davon, wie sie mit Skid Row auf Tour waren, was ein interessantes Tour-Package ist, was man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also Pantera als Vorband für Skid Row. Skid Row spielen heute eher kleine Arenen, Theater, Clubs überschaubarer Größe und Pantera jetzt mit ihrer Reunion-Show mittelgroße Arenen, also da hat sich auf jeden Fall einiges verschoben und ich meine, die sind natürlich wesentlich größer geworden in den 90ern, als Skid Row noch waren. Das war ja dann zu der Zeit, als Skid Row gerade auf dem absteigenden Ast waren.
Ja, von der Popularität her. Das war das zweite Album, ne?
Das war Slave to the Grind von Skid Row gerade.
Also schon merklich härter als das Debüt.
Merklich härter ist ein super Album, mega gut. Allerdings ist halt einfach das Interesse an der Band danach so ein bisschen geschwunden. Leider, also das war echt ein absolut starkes Album. Sebastian Bach ist ja danach auch ausgestiegen.
Also Subhuman Race war dann schon ein bisschen egal und alles danach bis zur letzten Platte, The Gangs.
Aber wir schweifen völlig ab. Es geht ja jetzt überhaupt nicht um Skid Row, sondern wir reden ja eigentlich über Pantera.
Interessant fand ich noch, was er über Megadeth zu sagen hat, die übrigens sehr konsequent falsch geschrieben werden. In dem Artikel.
Immer schön Def, so wie man es eigentlich schreiben würde.
Aber ich sag's mal so, Phil Anselmo hat nicht unbedingt große Sympathien für Dave Mustaine übrig. Und zieht da auch echt einen vom Leder und sagt, das ist ja eigentlich gar keine organische Band, weil die das Line-Up so häufig austauschen. Und man muss auch sagen, leider, Megadeth haben ab dem Zeitpunkt echt krasse Line-Up-Wechsel hinter sich, oder?
Ja, schon davor ist einiges passiert. Und also immerhin hatten sie zu dem Zeitpunkt einen relativ konstanten Gitarristen mit Marty Friedman, der relativ lange da war. Und auch die Kernalben, würde ich mal sagen, bespielt. Naja, nicht die Kernalben. Das ist ja natürlich auch wieder, wir reden schon wieder über eine andere Band. Wir machen schon wieder, jetzt wäre ich fast wieder in so einem Monolog über Megadeth ausgeartet. Es geht um Pantera. Aber in dem Zusammenhang möchte ich auch noch sagen, dass er auch nicht nur über Mustaine und Megadeth ein bisschen herzieht, sondern seinen Spruch über Extreme, also die Band, ich auch fantastisch finde. Weil es geht dann so, ja, es ist jetzt irgendwie, dass der härtere Kram irgendwie populärer wird, auch beim Mainstream-Publikum. Und Anselmo sagt dann, es ist ein Genuss, Extreme zu hören. Und damit meine ich nicht die Band. Sondern natürlich den extremen Metal, der zu der Zeit relativ populär war. Last but not least besprechen wir noch die Rezi-Strecke, wo, ich würde jetzt mal sagen, jetzt nicht die größten Highlights schlummern zu der Zeit. Also natürlich ist Pantera vertreten mit Vulgar Display of Power.
Nicht überraschend, 7 von 7 Punkten bekommen. Absolut gerechtfertigt, finde ich.
Ist das für dich ein 7-Punkte-Album?
Ja, schon. Also Cowboys eigentlich auch. Aber wobei ich sagen muss, Cowboys finde ich noch einen Ticken besser, aber wenn mir der Sinn nach den härteren Pantera steht, dann ist Vulgar Display of Power, würde ich schon sagen, mein Lieblingsalbum, ja.
Ein Album, was rausgekommen ist, ist und was fantastisch ist tatsächlich und über das man auch nicht mehr viel redet, ist Anvil's Worth the Wait.
Bin ich gar nicht so sehr mit vertraut. Also eher so die ersten 2, 3 Alben von Anvil, die höre ich schon ab und zu mal. Ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Anvil-Fan, aber ich lege es ab und zu mal ganz gerne auf. Mit den späteren Sachen bin ich gar nicht so vertraut, deswegen magst du vielleicht mal eine Einführung geben.
Ich würde Worth the Wait tatsächlich noch irgendwie so zum Kernwerk dazulegen. Also ich meine so mit Forged in Fire und Strong as Steel und Metal on Metal natürlich, das sind so also die Alben, die man so präsent hat bei Anvil. Und Worth the Wait, dadurch, dass es in den 90ern noch gekommen ist, verbindet man das natürlich nicht direkt so mit der Kerndiskografie der Band. Allerdings lohnt es sich wirklich, das einmal reinzuhören, weil das sind ein paar der, ich würde sagen, besten Songs von Anvil. Also, wenn man sich dafür interessiert, wie ein 8 Minuten langer Anvil-Song klingt, sollte man sich das mal antun. Und sollte man sich das mal anhören. Und man wäre echt überrascht, weil so auf dem Papier denkt man sich, ey, boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt so lange Anvil-Songs brauche, aber die sind super gut durchchoreografiert. Also die machen richtig Bock. Also da merkt man tatsächlich, dass es extrem talentierte Musiker sind, die da im Studio saßen.
Ich fand es auch interessant, dass es ausgerechnet Robert Müller diese Rätsel geschrieben hat, der ja auch immer noch für den Metal Hammer tätig ist und quasi unser Vorzeige-Black-Metal-Spezialist ist. Dass selbst der sagt, das Album finde ich gut, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
5 Punkte. Für mich wäre es rückblickend ein 6-Punkte-Album gewesen.
Ich werde auf deine Empfehlung auf jeden Fall jetzt mal reinhören.
Und damit sind wir auch am Ende von unserem Part dieser 5. Ausgabe des Metal Hammer Jubiläums Podcasts. Jetzt kommt noch das Interview von Matthias Weckmann mit dem ehemaligen Metal Hammer Chefredakteur Peter Burz. Und wir hören uns dann wieder in einem Monat.
Die nächste reguläre Folge gibt's in einer Woche. Bis dahin. Ciao.
Herzlich willkommen beim Metal Hammer Podcast. Unser heutiger Gast war in den Jahren 1989 bis 91 nicht nur Metal Hammer Chefredakteur, sondern hat später auch noch die berühmte, bisweilen berüchtigte Gerd Show über unseren ehemaligen Bundeskanzler produziert. Er hat im Zuge dessen einen Nummer 1 Hit gelandet und war auch noch unter anderem entscheidend an Schnappi, dem kleinen Krokodil, beteiligt. Wir reden über eine außergewöhnliche Laufbahn. Wir reden mit Peter Burz. Hallo.
Hi, was für ein Intro nehme ich?
Das war's auch schon, wiederhören. Nein, bei allem beruflichen Spektakel beginnen wir mal an der Urquelle. Welche Band hat bei dir als erste die Begeisterung für den Heavy Metal geweckt?
Ja, im Groben in den 70ern wahrscheinlich Status Quo, die ja damals nicht so poppig waren. Also ich würde die mal grob mit in den Hard Rock einbeziehen und Quo Live zum Beispiel rauf und runter gehört, damals auch solche Sachen wie Boston, ne? Also wir hatten ja es halt los mit der heiligen Dreifaltigkeit Priest, Maiden, Saxon. Und das war dann schon ja, echter Metal.
Ja. Später bist du vom Fan zum Frontmann geworden und hast bei der Band Steeler gesungen. Wann hast du denn zum letzten Mal eine Platte von Steeler zu Hause aufgelegt?
So ziemlich genau vor 10 Jahren war das, als wir so einen kleinen Reunion-Gig hatten bei einer Show von Axel beim Bang Your Head in Balingen. Und da musste ich mir ein paar Songs wieder ins Gedächtnis rufen und hab das nochmal gehört. Davor aber auch tatsächlich 25 Jahre nicht. Also wenn Balingen nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich 35 Jahre lang keine Steeler-Platte gehört. Aber warum sollte ich das auch machen? Ich kenne die ja schon und ich glaube, Schauspieler gucken sie auch nicht ständig ihre eigenen Filme an.
Ja, jetzt hast du gerade den Axel erwähnt. Welche Verbindung hast du denn heute noch zu Axel Rudi Pell, der damals ja Gitarrist bei Steeler war?
Ah, wir haben immer noch sehr guten Kontakt, also noch teilweise einen gemeinsamen Freundeskreis und man sieht sich bei Geburtstagen, Hochzeiten und so weiter. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal bei einer Show besucht oder er ruft an, wenn er einen Ratschlag braucht, wenn es um, ich sag mal, so Produktmarketing geht.
Ja, da bist du ja.
Also, nee, wir verstehen uns sehr gut.
Alles klar, super. Hattest du denn damals so Lampenfieber vor den Auftritten?
Das kommt drauf an. Also bei Gigs, bei denen du weißt, dass die Leute für dich kommen, ne? Meistens nicht. Also wenn du stehst, das Licht geht aus und die Leute fangen schon an, Lieder von dir zu singen, dann ist das kein Lampenfieber, sondern kannst eher nicht abwarten, endlich da rauszukommen. Und man weiß eigentlich, dass es dann gut wird. Lampenfieber eher so bei Mixed-Shows oder Festivals oder Sachen, bei denen man eröffnet für jemand anderen, weil man halt nicht weiß, was kommt. Wir haben jetzt wieder mal ein Festival gespielt, Ende der 80er. Da waren wir nach Udo Lindenberg und vor Ziggy Marley und danach kam noch Joe Cocker. Und bei Bremen war das und da, das war schon eigenartig. War dann hinterher gut, ja, aber da wusste man einfach nicht, was kommt.
Ich muss mal sagen, das ist mal ein geiles Package übrigens. Von Lindenberg über Steeler, also das ist perfekt eigentlich. Welche Verbindung, ach, das haben wir schon gehabt, kannst du dich noch an deinen ersten Tag als Metalhammer Chefredakteur erinnern?
Überhaupt nicht. Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich in der Zeit ja sowieso oft dort war. Damals gab es Rockstar Promotion, das gehörte auch mit zu dem Verlag, das war unser Musikverlag, unser Steeler Musikverlag und Gerd Wiehagen, der unser Tourmanager war, arbeitete als Produktionsleiter bei Metal Hammer. Ich war also sowieso häufig da und dann änderte sich die Position und es gab nicht so einen ausgewiesenen ersten Tag. Ich erinnere mich aber schon sehr gut an meinen ersten Tag bei Metal Hammer in Lüdenscheid 1984, als das anfing und die Redaktion und das Layout über so einer alten Diskothek noch gesessen hat. Also das weiß ich noch sehr gut, wie das war.
Okay. Was war denn das spannendste Interview, das du geführt hast?
Verschieden. Also sicher 1983 mit den Scorpions das Interview, weil das mein allererstes Interview überhaupt war. Ja, also ich bin ja da mit 18 reingerutscht und durfte dann auf so einem hohen Level direkt rumprobieren und die Scorpions und dann später Maiden bei diesem legendären Rock-Konzert interviewen.
Mhm.
Und es war, ja, wenn man die Scorpions kennt, da weiß man, einfacher kann man es nicht haben bei so einem ersten Ding. Deshalb erinnere ich mich daran sehr gut, sehr interessant auch, 84 war Bon Jovi in Deutschland, erste Europatour, Vorprogramm von KISS. Und da habe ich eines der ersten Bon Jovi-Interviews gemacht in Düsseldorf in der Philipshalle mit John Bon Jovi. Und Tico Torres kam noch dazu mit einer Kiste Rotwein. Und wir haben gesprochen und hatten eine sehr gute Zeit, wurde viel gelacht und am Ende war die Kiste Rotwein leer. Und ich war happy mit dem Interview, habe dann am nächsten Tag das abgehört und wollte transkribieren und habe nach einer Viertelstunde nicht mehr verstanden, was die Leute gesagt haben. Auch meine eigenen Fragen habe ich nicht mehr verstanden. Aber wir hatten Spaß.
Und das ist ja immer das Wichtigste eigentlich.
Genau.
Welche Newcomer-Bands hast du denn in deiner Zeit als Metalhammer-Chefredakteur am meisten unterstützt?
Als Redakteur würde ich sagen, die ersten Queensryche. Also da war ich wirklich drauf vom ersten Demo an, von der ersten EP an und habe das im Rahmen meiner Möglichkeiten sehr gepusht. Die fand ich immer sehr, sehr gut und hatte dann auch später, also in meiner Zeit bei EMI, war Queensryche auf dem Roster und man traf sich da wieder und ich habe dann noch das Promised Land Album veröffentlicht. Also Queensryche kann man so wirklich, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass die durch meine Förderung so groß geworden sind, aber da habe ich von Anfang an wirklich mitgedrückt. In der Zeit als Chefredakteur habe ich mir das eher geklemmt und hat das der Redaktion überlassen, da Acts zu picken und nicht per Ordre de Mufti versucht, irgendwelche Sachen, die mir gefallen haben, durchzudrücken.
Okay. A, guter Riecher, B, guter Geschmack. Welche Poster hingen denn in deinem Büro?
Das hat sich immer geändert. Also Gene Simmons war, glaube ich, immer da.
Mit Zunge.
Mit Zunge. Lita Ford auch.
Auch mit Zunge.
Kurioserweise eine Promoterin von einer ganz anderen Firma aufgehängt. Das war gar nicht die von Lita Ford gewesen, aber die dachte, sie tut mir gefallen, wenn sie mir Lita Ford dahin hängt. Das war auch wirklich die richtige Idee. ich hatte dann auch mal kurzzeitig aus Witz ein Poster hinter mir hängen. In meinem Schreibtisch, da stand drauf, don't think, follow the leader. Aber das hat die Redaktion nicht so verstanden, den Witz habe ich wieder abgenommen dann.
Das klingt ja schon nach Korn, du warst schon so weit voraus, hervorragend. Ja. du bist ja dann, wie gesagt, zur EMI gewechselt. Wer war denn der spannendste Künstler, den du deiner Tätigkeit als A&R-Direktor kennenlernen durftest?
Also angefangen habe ich bei der EMI als A&R-Manager und dann Direktor für das Ganze. Das hat anderthalb Jahre gedauert.
Okay.
In der Zeit waren das aber wirklich sehr, sehr viel, also national, wirklich alles von Falco und Herbert Grönemeyer, Kraftwerk und solche Sachen und international Dave Grohl, Beastie Boys, Prince, Radiohead, Paul McCartney, you name it. Also das EMI war ein Riesenlabel in der Zeit.
Jetzt muss ich mal leider zwischengrätschen, weil ich Fan bin. Wie war denn Falco drauf?
Das war eine schwierige Zeit, weil Falco gerade ein Album bei EMI gemacht hatte, das hieß Nachtflug, auf dem alles so gemacht worden ist, wie die erfolgreichen Falco-Alben waren. Das heißt, die Bollands haben geschrieben und produziert und Dolle Zahl Rossacher haben die Videos gemacht. Also da hat jemand versucht, mit den alten Mitteln an den Erfolg wieder anzuknüpfen und das Album ist total gebombt. Und ich habe dann daraufhin, weil jemand in meinem Team mit Falco arbeiten wollte, Falco quasi geerbt und als derjenige dann die Firma verlassen hat, hatte ich dann Falco und war mit dem unterwegs und es galt jetzt irgendwie, ihn neu zu definieren und herauszufinden, wie Falco in den 90ern mal klingen könnte. Und da gab es sehr viele Treffen mit ganz verschiedenen interessanten Leuten, also mit von Fettes Brot bis zu den Krupps, okay. Leute, die mit Falco dann zusammensaßen und versucht haben, einen Sound zu finden. Und am Ende war das dann Thomas Berger, mit dem wir das Album gemacht haben und da war ja dann Out of the Dark drauf und Egoist und so weiter.
Ja, super.
Und die Veröffentlichung hat er aber halt leider nicht mehr erlebt, weil er dann diesen Autounfall hatte und verstorben ist. Da war das Album aber wirklich fertig. Das Album, die Fotos, das Cover, war alles fertig und ist dann veröffentlicht worden und ist dann halt posthum so ein Riesenhit geworden. Aber ihn habe ich erlebt als sehr professionell.
Okay.
So als einen sehr harten Arbeiter auch und auch als jemand, der genauso hart feiert, wie er arbeitet.
Alles klar, wer feiert, kann auch arbeiten, oder war es andersrum?
Ja.
Ab 1999, wir wechseln mal die Genres. Ab 1999 hast du mit dem Stimmparodisten Elmar Brandt die Gerd-Show für das Radio produziert. Welche Komiker aus deiner Kindheit würdest du dann als Einfluss bezeichnen?
Ja, als in den 60ern in Deutschland geborene Kartoffel ist man in den 70ern natürlich nicht an solchen Sachen wie Loriot oder Otto vorbeigekommen.
Ja.
Weil ich Otto nie wirklich lustig fand. Ich fand da schon internationale Leute lustiger, wie Tommy Cooper zum Beispiel. Das war so ein englischer Komiker, den viele Leute nur deshalb kennen, weil der bei einem Fernsehauftritt verstorben ist. Und die Leute haben gelacht, als der umgefallen ist auf der Bühne, weil sie dachten, das gehört zum Set, das gehört zu seinem Act.
Oh mein Gott.
Der ist wirklich gestorben und von dem, den finde ich auch ganz toll, haben wir dann später auch bei der Gerd-Show so ein paar Sachen entliehen. Also von den, der, unser Schröder hatte so diverse Tommy Cooper Manierismen auch und auch solche Leute wie Don Rickles zum Beispiel, da hat man ja, die konnte man hier in Deutschland nicht sehen, aber es gab die auf Vinyl. Was ich kenne, Don Rickles, so ein Brachialkomiker, der so einer der ersten war, der ganz hart Leute geroastet hat.
Mhm.
Und den fand ich auch immer sehr gut.
Hat sich unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder mal gegenüber euch zu dieser Parodie persönlich geäußert?
Also auch als das Lied dann im dritten Monat auf Platz 1 stand und Journalisten bei ihm immer nachgehakt haben, hieß es aus dem Bundeskanzleramt immer, der Bundeskanzler hat das Lied noch nicht gehört, was halt sehr schlecht möglich war, weil das kam allen, also mir auch selbst, aus den Ohren wieder raus, weil das halt so sehr im Radio rauf und runter lief und Fernsehberichte kamen und ja auch dieses Gummikanzler-Video unterwegs war. Nein, bis heute hat er nicht zugegeben, dass er es überhaupt mal gehört hat.
Der Steuersong und ist von dir produziert, stand 18 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie war das denn für dich, auch wie gesagt als ehemaliger Metaller, wenn dieser Song im Radio lief?
Das war ja eine Coverversion, die Musik war eine Coverversion von diesem Ketchup-Song.
Ja, genau.
Der gerade ein Sommerhit gewesen war und die reine Metal-Zeit lag da lang zurück. Das war ja auch nach meiner Zeit bei EMI.
Ja.
Und da hatte ich ja auch schon diverse andere Sachen von Helge Schneider Katzeklo bis hin zu New Model Army hatte ich gesigned oder mit Blur gearbeitet. Also es ging kunterbunt durch alle Stilistiken und deshalb war das jetzt, was den Stil angeht, überhaupt nicht komisch, das zu hören. Es war nur irgendwann so, dass man selbst gedacht hat, das ist jetzt für die ganze Sache gar nicht mehr gut, dass das so heiß spielt im Radio, das Ding. Aber das ist dann so ein bisschen so wie der Zauberlehrling. Dann kriegst du das Ding nicht mehr eingefangen und es läuft und läuft.
Ja. Wenn ihr noch mehr über unseren hier Interviewpartner erfahren wollt, Peter Burz, dann müsst ihr das Heft lesen. Da haben wir nämlich ein Print-Interview drin und da hat er gesagt, dass es Parallelen zwischen Comedy und Heavy Metal gäbe. In welcher Hinsicht denn?
Also ganz generell natürlich in Bezug auf die große Ernsthaftigkeit von Metal, auf die Outfits, auf Frisuren, Ende der 80er, diese spektakulären Haarteile, die viele Leute da getragen haben. Und konkret zum Beispiel, will ich einfach sagen, also Manowar zum Beispiel ist einfach lustig. Das also muss man gar nicht kurz erklären. Ich finde, Manowar ist ein Comedy-Act.
Kannst du das bitte dem Protagonisten nochmal persönlich sagen?
Ja. Dann gibt es viele Videoclips, so im Stil von großen Hollywood-Produktionen aus den späten 80ern, Anfang der 90er. Die wohl dann Grenzen beim Budget hatten und Grenzen der Kreativität und die einfach lustig sind, wie das Lick It Up Video von Kiss oder Queen of the Reich von Queensryche, das ist, finde ich, Comedy pur. Viele in dieser Sleaze- und Hair-Metal-Zeit, viele britische Acts, die es dann gab, ein Tiger Tales oder Rothschild UK, das fand ich auch immer eher komisch, wie die dann versuchten, so auszusehen wie diese US-Fraktion und das nie wirklich gelang, weil ja wahrscheinlich auch die
Sehr gut. Warst du denn, also haben wir darüber gesprochen, dass du unglaublich erfolgreich warst mit der Gerd-Show. Ich meine, nicht nur in dem Radiobereich, sondern auch im Single-Bereich. Warst du denn dann auf eine gewisse Art traurig, als Gerhard Schröder abgewählt wurde?
Nee, wir hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er 2002 nach 4 Jahren überhaupt wiedergewählt wird. Also ich dachte, der kriegt höchstens eine Legislaturperiode hin und dann war es das. Und im Wahlkampf gegen Stoiber 2002 lag er ja auch deutlich hinten. Und dann kam diese Flutkatastrophe im Osten, die er sehr schlau für sich genutzt hat und hat halt doch die Wahl knapp gewonnen. Also für uns war das eher so, dass die 3 Jahre, die dann noch kamen, eher so ein Bonus waren. Ja. Also weil ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt insgesamt 7 Jahre werden, sondern hatte eher mit 4 gerechnet.
Ja, Gummistiefel sind auch politisch total unterschätzt.
Genau, das weiß man seit früher.
Ja. Du hast ja auch, wie schon erwähnt, Schnappi, das kleine Krokodil, produziert. Hast du dir über all die Jahrzehnte so eine gewisse kindliche, ein kindliches, neugieriges Gemüt bewahrt?
Nee, ganz generell finde ich einfach viele Sachen gut und viele Sachen spannend. Also in der Zeit habe ich mich gegen Widerstände bei EMI, weil ursprünglich war ich geholt worden schon für Rockmusik und progressivere Sachen. Ich habe mal so einen Country-Künstler auch gemacht, einen Deutschen. Das musste ich da wirklich durchsetzen. Tom Astor, das Album ging auch Platin. Ja. Am Ende so Schlager-Country war das. Und da hatte ich großen Spaß, auch einfach zu zeigen, dass das geht. Dass der nach vorn gehört. Ne? Oder eben, ich habe es eben schon gesagt, Katze-Klo von Helge Schneider. Und genauso war eben Schnappi. Als ich Schnappi, das kleine Krokodil, zum ersten Mal gehört habe, war ich mir sicher, dass damit richtig was geht und über den Kinderbereich hinaus das sehr gut funktionieren würde. Ne? Und um das mal vielleicht in Metal zu übersetzen, ich fand es immer gut, wenn Acts auch da was anderes gemacht haben. Also Anfang der 90er haben Riot, also eigentlich eine Power-Metal-Band, auf Privilege of Power dann plötzlich Bläsersätze von den Brecker Brothers spielen lassen. Oder auch damals Porno Graffiti, dieses sehr erfolgreiche Funk-Metal-Album von Extreme. Das fand ich schon gut, dass Leute einfach mal was anderes machen. Ja. Also ich bin einfach sehr offen für jede Form von Musik.
Auch da muss ich wieder reingrätschen. Jetzt hast du ja so viele Erfolge gefeiert. Du hast ja ein unglaubliches Gefühl, ein Sensor, ein Ohr. Hättest du nicht mal Bock, eine Metal-Band zu produzieren?
Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas machen könnte, was hilft. Weil der Metal, den ich mag, der hat wirklich stattgefunden, so grob von 1980 bis 1990, 91. Ich finde, in der Zeit ist eigentlich alles passiert, was auch heute noch im Metal wichtig ist. Ne? Also da haben auch alle großen Bands ihre besten Alben gemacht. Es gibt vielleicht, ja, jetzt Ausnahmen, bitte in die Shownotes schreiben. aber ich bin da sehr orientiert an einem Sound von damals. Also wenn ich jetzt eine Metalband produzieren würde, dann würde die wahrscheinlich so klingen wie irgendwas, was man schon kennt, von 1984 oder so.
Und das würde dich langweilen?
Ja, das gibt es ja schon.
Ja, okay. Du hast noch eine Fußball-EM-Reihe für die ARD produziert. Hast du selbst mal Fußball gespielt?
Gespielt, ja. So in der Jugend beim VfL Bochum.
Ach was.
Und aber nicht lang und nicht sehr intensiv. Und ansonsten als Kind des Kohlenpots, da erbt man ja durch Generationen einen Verein, bin ich Mitglied bei Schalke 04. Und
das tut mir leid. Comedy, ne? Das tut mir leid.
Ja, genau.
Aber beide Club packen es, oder? Also Schalke bleibt drin, Bochum bleibt drin.
Das will ich hoffen.
Ja, beide. Wir drücken mal die Daumen. Bei all deinen unterschiedlichen Aufgabengebieten in den letzten Jahrzehnten, wir haben über ein paar gesprochen, ich glaube, wir haben gar nicht alle erwähnt, gibt es noch einen Wunsch, den du beruflich gerne erfüllen würdest?
So bin ich das nie angegangen. Ich habe nie irgendwie einen Plan gehabt wo es hingehen soll, sondern immer eher Sachen gefunden, die ich interessant fand und dann mit denen irgendwas gemacht. Und ich hoffe, dass das einfach noch ein paar Jahre so weitergeht und ich die Gelegenheit habe, Dinge weiterzumachen, die mir Spaß machen. Aber wenn du so fragst, natürlich, größter Wunsch, ein Tag Chefredakteur Metal Hammer.
Ich frag mal nach, ob das funktioniert. Gute Überlage zur letzten Frage. Welche Beziehung hast du denn heute noch zum Heavy Metal?
Ja, ich bin nicht mehr aktiv auf der Suche nach neuen Acts, nach spannenden Sachen. Also ich gucke heutzutage eher so vom Spielfeldrand zu. Und wenn irgendwas Neues kommt von Acts, die ich sehr mag, dann höre ich die Sachen auch noch. Also eine neue Priest oder eine neue Def Leppard oder eine neue Saxon. Ich höre auch Sachen wie Ghost oder so. Also schon relativ neuere Sachen dann als die ganz alten. Und viele Sachen, die sich so im Randbereich tummeln, die man eher Grunge zuordnen würde oder so, die einfach Rock sind. Aber meistens bei meinen Fave Acts ist das so, dass ich die Sachen dann höre und finde sie meistens auch gut und ziehe aber den Schluss, dass die alten Sachen doch besser waren.
Alles klar. Peter, ich sag dir vielen lieben Dank für die Zeit. Wir wünschen dir für deine berufliche Zukunft, ich meine, die Vergangenheit war schon unglaublich aufregend, es wird bestimmt noch aufregender, alles Gute. Und ja, vielleicht, also den einen Tag als Chefredakteur von Metal Hammer, ich frag mal Herrn Kessler, was da geht.
Ja, vielen Dank.
Alles klar, Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke. Ciao.
Ja, tschüss.